wenn die Moderation irgendwie so locker sind, das macht es einem irgendwie auch, kriegt man schon so locker einen Einstieg in die Predigt, finde ich. Das letzte Mal, als ich gepredigt hatte, ist schon ein bisschen länger her. Und ich hatte über einen Traum geredet, den ich geträumt hatte und hatte davon so geistliche Wahrheiten abgeleitet. Und ich habe den Titel der Predigt ganz bewusst nicht genannt, irgendwie so in dem Sinne Traum der geistlichen Wahrheiten, sondern ich habe ihn genannt Die leise Stimme des Heiligen Geistes in mir. Und das hat auch einen bestimmten Grund gehabt. Ich bin jetzt auch schon lange mit Gott unterwegs und habe schon viel erlebt. Und ich finde es toll, wenn Christen sich auf den Weg machen, die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, nicht zu verlieren und auch irgendwie probieren, weiterzukommen im Glauben. Und auch dann sagen, ja, ich möchte auch gerne noch mehr Dinge mit Gott erleben und vielleicht Wunder, Heilung, Veränderung im Leben. Und das finde ich total super. Ich kenne aber mittlerweile auch aus meinem eigenen Leben und aus vielen, vielen Christenleben die andere Aussage, bei mir passiert zu wenig. Ist irgendwas in meinem Leben nicht in Ordnung? Hat Gott irgendwie mehr Segen auf den anderen gelegt wie auf mich? Und ich habe so gemerkt, die letzten Jahre, so die letzten 10 Jahre, ist das irgendwie, nee, stimmt gar nicht, die letzten 10 Jahre. Ich habe jetzt nur einen Brief gefunden, den ich mit 17 geschrieben hatte an Susanne. Und da war das auch schon ein Thema, dass diese scheinbaren Widersprüche im Leben, gerade im Glauben, ist mir irgendwie ein Anliegen, die näher zusammenzubringen oder vielleicht auch ganz aufzulösen. Also dass Leid und Glaube sich gar nicht unbedingt, oder dass es keine Gegner sind. Dass Schwachsein und Starksein in Gott auch kein Widerspruch ist, dass nicht sehen und doch glauben auch zum Glauben dazugehört und Hoffnung und Trost zu haben, auch wenn das Leben so ganz anders spielt. Und heute Morgen habe ich noch ein Lied gehört, dass oft durch Tränen die Heilung kommt, dass erst durch Regen auch der Segen kommt. Und ich hatte sogar Teil 1 dahinter geschrieben, es sollte eigentlich mal weitergehen mit Teil 2, scheint 2020 zu werden. Da habe ich nämlich noch einige Dinge auf dem Herzen, ja, die mir irgendwie auch da echt wichtig sind, diese scheinbaren Widersprüche irgendwie aufzuheben. Gottesbild ist aber heute so nochmal das Thema. Und meine Vorstellung und deine Vorstellung entscheidet darüber, welchen Blick ich auf Gott habe oder welchen Blick ich habe, wie er mein Leben versteht. Und das steht für mich eigentlich in einer direkten Beziehung. Jetzt habe ich mir überlegt, Wolfgang hatte ja schon einige Predigten gehalten, auch aufgrund dieses Buches, so ein bisschen als Leitfaden, was man in 25 Minuten sagen kann oder in einer halben Stunde. Und da kam mir der Gedanke, es wäre doch vielleicht die Möglichkeit, man nimmt sich mal eine Konkordanz, also wo man Stellen nachgucken kann, man guckt mal nach unter den Stellen Gott und Herr und Zebaoth. Das habe ich mal gemacht. Genau. Moment, lass mich mal anheften. Das habe ich jetzt mal gemacht. Das sind, weiß nicht, 8 Seiten. Und es wäre eine Möglichkeit, man würde alle Stellen durchgehen, würde vielleicht eine Spalte machen. Hier ist Gott nett, gut. Und auf der einen Seite, hier ist er vielleicht nicht so gut, hier verstehe ich ihn nicht, hier straft er auch. Hier ist er irgendwie einer, der wirklich die Sünde guckt im Leben der Menschen. Das sind ungefähr, ich habe es nicht genau nachgelesen, das sind ungefähr 1300 Stellen. Gott, Herr, Zebaoth. Und wenn man jetzt damit anfangen würde, halt, wären wir auf jeden Fall bis nächstes Jahr beschäftigt, alle Stellen nachzulesen. Und ich habe mich gefragt, je nachdem, was da jetzt rauskommt, wenn jetzt da rauskommen würde, 49% ist Gott gut und die anderen 51%, ist das dann ein realistisches Gottesbild? Oder müsste man in vielen Dingen doch nochmal den Text nachlesen? Müsste man in manchen Dingen doch nochmal fragen, wie ist das da gemeint? Und ich habe mir heute überlegt, beim Nachdenken des Themas, ich möchte ganz gerne, oh, das war schon zu viel, stellt euch mal ein Fundament vor Und auf diesem Fundament sind verschiedene Säulen. Da steht zum Beispiel drauf, Bibelwissen. Das wäre jetzt sowas zum Beispiel. Einfach in der Bibel nachlesen, was da jetzt wirklich drin steht. Dann steht da zum Beispiel eine Säule mit Lebenserfahrung. Dann ist Gemeinde ein wichtiger Faktor, Gottesdienste, Begegnung mit Menschen, Reden des Heiligen Geistes, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, Bücher etc. Und optimal wäre es doch sehr wahrscheinlich, wenn diese Säulen alle gleich wären, dann würde ich doch sagen, habe ich doch sehr wahrscheinlich ein ausgewogenes, realistisches Gottesbild. Jetzt stelle ich aber bei mir fest, das ist irgendwie anders. Bei mir sieht das mehr so aus. Ich habe diese verschiedenen Säulen und diese verschiedenen Säulen sind unterschiedlich hoch, bedingt durch Lebensabschnitte, durch, wo ich mal besser drauf bin, mal schlechter drauf bin. Und da habe ich mir überlegt, das ist vielleicht so die etwas realistische Art, um ein gutes Gottesbild zu kriegen. Jetzt ist die Frage, was steht auf dem Fundament? Das ist nämlich auch sehr entscheidend. Ich hatte ja gerade gesagt, dass es am Anfang, dass das Gottesbild sehr entscheidend ist, wie ich über mein Leben denke oder wie ich mich als Christ sehe. Ist das, ich hatte mal so eine Hand mir mal ausgeliehen, ist es mehr die Hand Gottes, die irgendwie mehr so eine Bedrohung für mich ist? Ich kenne noch diese Lieder aus der Kindheit. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Denn der liebe Vater im Himmel guckt auf dich so ähnlich. Oder ist es mehr vielleicht die Hand Gottes, die uns trägt oder so die Hand über uns hält? Ich habe mich für einen Vers entschieden. Aus Jeremia 31, Vers 3. Da steht, ich habe dich eh und je geliebt, darum zog ich dich zu mir. Nicht, dass ich ja falsch verstanden werde. Ich glaube, dass es auch manchmal auf dem Fundament stehen kann. Halt, guck in dein Leben. Da sind Dinge nicht in Ordnung. Das sagt uns Gott auch. Und ich hatte es ja auf dem GEMA auch gesagt. Ich weiß, was Sünde ist. Ich weiß, was Sünde bekennen ist vor Gott und vor Menschen. Und ich weiß auch, was versteckte Sünde ist. Aber ich finde, der Grundton, und das geben wir auch den Kindern ja weiter, sollte doch irgendwie sein, ich habe dich eh und je geliebt, darum zog ich dich zu mir. Ich habe mich für zwei Säulen entschieden. Die erste Säule möchte ich ein paar Sachen erzählen von Begegnungen, die ich mit Menschen gehabt habe oder was ich gehört habe. Und die zweite wäre ein Gotteswort aus der Bibel, aus dem Alten Testament, was ich ganz gerne mal mit Gott vergleichen möchte und dazu was auslegen möchte. Fangen wir mal mit den Menschen an. Das erste wäre unsere Tochter. Als unsere Tochter ausgezogen ist, kam sie natürlich immer noch zu Besuch. Sie hatte vorher auch einen Schlüssel, logischerweise. Sie hat ja bei uns gewohnt. Und dann ist sie ausgezogen und sie hatte den Schlüssel natürlich noch. Und wir hatten auch einen Schlüssel von ihrer Wohnung. Und am Anfang war das so, dass die Judith oft irgendwie zu unmöglichen Zeiten, sage ich es mal, oder unerwarteten Zeiten kam, nicht geklingelt, hallo, hier bin ich, da, freut ihr euch so ungefähr? Das, natürlich haben wir uns gefreut, aber die Momente waren nicht immer gut abgepasst, wo unsere Tochter dann gekommen ist. Und dann haben wir mal gesagt, Judith, vielleicht wäre es mal besser, wenn ihr klingeln würdet, oder ruft mal ganz kurz vorher an, damit wir da sind, damit wir auch die zuhören können, was weiß ich. Und ich habe schon damals gedacht, das ist eigentlich ein schöner geistlicher Vergleich. Bei Gott ist das ganz, ganz anders. Ich habe einen Satz vergessen. Wir hätten das bei unserer Tochter nie gemacht. Wir haben immer geklingelt. Wir wären nie in ihre Wohnung gegangen. Einfach Tür auf, hallo, hier bin ich. Und ich habe so gedacht, das ist ein schöner geistlicher Vergleich, dass Gott nämlich genauso ist. Gott klingelt halt auch. Er steht wohl vor der Türe, aber er wird nie diese Türe einbrechen, einfach hineingehen. Aber wir haben die Möglichkeit, immer zu Gott zu jeder Zeit zu kommen. Und wir überraschen ihn nicht. Oder er sagt, das passt gerade nicht. Das ist ein anderes Verhältnis. Und ich finde das eigentlich schon als ersten Punkt ein ganz, für mich ein schönes Bild von Gott. Steht ja auch in der Bibel, dass wir immer kommen können, zu jeder Zeit, mit jedem Anliegen. Das Zweite, ich hatte mal das Buch gelesen, wie viele von euch wahrscheinlich auch, von Habe Kerkeling. Und ich hatte mir letztes Mal den Film ausgeliehen aus der Bücherei. Und da ist mir eine Szene aufgefallen, die will ich euch mal kurz erzählen. Da war der irgendwie unterwegs, hatte zwei Frauen getroffen und die hatten mal keinen Bock auf Jugendherberge und haben sich ein Haus gemietet, um da mal ein paar Tage zu bleiben und haben dann ein bisschen gekocht. Und dann sagte die eine Frau auf einmal zu dem Harpe, ja, du gehst ja bestimmt oft in die Kirche. Und er so, nein, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Bodenpersonal. Okay. Und er sagte dann, aber ich finde, Gott ist wie ein guter Film. Der Film ist richtig gut. Aber das Kino, in dem er abgespielt wird, lässt ziemlich zu wünschen über. Da ist zum Beispiel, die Leinwand hängt schief, der Ton ist nicht ganz klar, die Sitze knarren, hinter dir quatscht einer, neben dir ist einer Popcorn, auf einmal kommt eine Durchsage, Auto steht im Weg, RS, JF, ich wollte eigentlich nur nachgucken, wer, schaust du was da? Und dass der Film richtig gut ist, aber dass die Vorführung miserabel ist. Und da habe ich so gedacht, wow, das ist auch ein guter Vergleich. Wenn du in die Welt, wenn du Arbeitskollegen hast oder in der Familie, wie viele Leute reden über Gott und sagen, das ist doch alles Mist. Das passiert und das passiert und das passiert. Wie kann ein Gott sowas zulassen? Und das ist gar nicht so einfach, den Blick, den die Leute oft haben, vielleicht ein bisschen aufzudröseln und das zu entkräftigen. Dass der Film, Gott ist doch gut. Aber die Vorführung, das Bodenpersonal, wir sind oft diejenigen, die das vielleicht nicht so gut rüberbringen können. Der dritte Punkt mit Menschen, jetzt müsste der Markus mal die Aufnahme ausmachen, bitte. Ihr werdet die Leute nie kennenlernen, aber wie gesagt, die dritte Person ist mitten unter uns. Wir erzählen ja viele Leute Sachen und ich habe mir gedacht, ich erzähle mal was weiter von mir. Zwei Dinge, die ich auch erlebt habe. Einmal, als wir in der alten Gemeinde waren, Susanne und ich noch, da hatten wir auch einen Umbau. Wir hatten einen riesen Hof, der musste gepflastert werden. Und ich hatte, da war ich selbstständig noch, hatte mir den Freitag immer freigenommen, damit ich mit einem Bodenleger, sag ich mal, Maurer, Fliesenleger, wir hatten da so einen Rentner, der uns geholfen hat, das vorbereitet habe. Wir mussten den Splitz legen und der Platz war in alle Richtungen schief. Das war also nicht ganz so einfach. Und dann sind am Samstag halt unsere Jugendlichen gekommen und dann haben wir zusammen die Steine gelegt. Und dann ist mir Folgendes passiert. Ich bin mit meinem Auto, ich hatte noch einen größeren Transporter, bin rückwärts gefahren, nicht das erste Mal, und bin blöderweise mit der Türe hinten, mit der Hecktür, in die Garage gekommen. Die Garage war total egal, die wäre sowieso irgendwann zusammengebrochen, aber mein Auto war ziemlich geschrottet. Und ich war so sauer auf Gott. Ich habe gesagt, boah, Jesus, das kann doch nicht sein. Ein Gedanke, wie oft habe ich schon den Gedanken gehabt, stopp, pass auf, dreh dich rum, wie auch in meinem Leben. Und da hast du nichts gesagt und ich habe jetzt einen Schaden, ich glaube, waren 3.000 Mark, ich weiß es nicht mehr. Also richtig ordentlich. Und ich war richtig, richtig sauer auf Gott. Und dann kam irgendwie so der Gedanke, die Stimme von Gott, Uli, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wenn du etwas für mich tust, dann tu es um meinen Willen und tu es nicht, weil du irgendetwas erwartest. Ich mach's doch genauso mit euch, mit dir. Ich schenke dir doch Dinge und ich erwarte doch nichts von dir. Hat noch eine Weile gebraucht, bis das bei mir gesagt ist und bis ich das dann auch abgeben konnte. Hat mir auch nochmal gezeigt, auch nochmal einen anderen Blick auf Gott. Nicht, dass ich Dinge in der Gemeinde gemacht habe oder heute tue, um irgendwas von Gott zu bekommen, aber ich habe gemerkt, so ein bisschen schwingt das doch da im Unterbewusstsein mit. Und das Zweite, als mein Papa letztes Jahr gestorben ist, da waren mein Bruder und ich auch Sargträger, weil wir nicht genug Leute hatten. Und als wir den Sarg da runtergelassen hatten, wir standen da noch einen kleinen Moment, da hatte ich sowas in meinem Herzen, da ich gesagt habe, boah, ich möchte so gerne jetzt beten, laut beten. Weil, und dann habe ich gebetet und habe Gott echt Danke gesagt, dass wir einen Vater hatten, der uns das Gottesbild nicht versaut hat, der mir immer ein Vorbild war, nicht weil er alles so toll machte, sondern weil er auch sein Leben lang probiert hat, alle Dinge in seinem Leben mit Gott irgendwie zu handeln. Da hat er mich schon sehr geprägt, finde ich, oder uns. Ich habe ihm das auch mal gesagt, dass ich irgendwie stolz auf ihn bin, dass ich das total super finde. Und das kam ja so an dem Grab, dass ich so gemerkt habe, ich bin da wirklich dankbar, es hätte ja auch anders sein können. Und viele von euch haben vielleicht solche Geschichten, Verletzungen, wo noch Heilungen gar nicht abgeschlossen sind, vielleicht auch ein Leben lang bleiben. Da bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Die nächste Säule wäre der Bibelvers. Der steht in 5. Mose 32. Da steht, denn dieses Volk, die Nachkommen von Jakob, sind Eigentum des Herrn. Er selbst hat sie dazu erwählt. Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie einen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat der Herr sein Volk geführt, der Herr allein, kein anderer. Der Adler. Der Adler ist mit das, oder der Adler hat, ist ein Raubvogel, der keine natürlichen Feinde hat, außer vielleicht den Menschen. Und er hat eine Spannweite von 2 bis 2,50 Meter. Er kann seine Jungen im Flug füttern. Er kann sehen auf 1000 Meter, genau. Wir können bis 50 Meter scharf sehen. Er kann eine Beute mit in die Luft ziehen, die um einiges schwerer ist wie er. Und ich bin mal durch den Wald gegangen. Auf einmal kam auch irgendwas hinter mir geflogen. Ich denke, was war das denn? Das war auch irgendwie so ein Mäusebussard. Anscheinend bin ich bei ihm irgendwie in sein Gebiet gekommen. Der hatte ein Junges. Und der flog mir ganz knapp über den Kopf. Ich habe mich total erschrocken. Beim zweiten Mal dann noch mehr. Ich konnte schon fast die Krallen spüren. Das sind ja nur kleine Vögel. Also dann weiß man ungefähr, wenn so ein Adler einen angreifen würde, dass man da eventuell schlecht wegkommt. Und dieser Adler, sag ich mal, der ein Raubvogel ist, wo Gott sogar sagt in der Bibel, dass er auch gegen die Völker, von die Ägypter in diesem Falle, auch streiten wird und gegen sie treten wird, hat aber noch eine andere Seite. Denn dieser Raubvogel oder dieser Adler sind auch ganz tolle Eltern. Sie füttern ihre Jungen. Sie können, das hat man so noch nicht gesehen, aber Naturkundler bestätigen das, die könnten sogar ihre Jungen auf dem Rücken tragen. Es steht ja so ähnlich in der Bibel. Und sie stellen sich zum Beispiel auch, wenn Gewitter ist oder Wind, stellen sie sich halt schützend mit ihren Flügeln ausgebreitet vor das Nest, damit die Jungen halt nicht wegfliegen oder runterfallen. Wenn Sonne ist, bedecken sie mit ihren Flügeln die Jungen. Und dieses Tragen hat in der Bibel noch eine andere Bedeutung. Wenn die Jungen nämlich fliegen, dann fliegen die Eltern unter ihnen. Und durch den Aufwind, den die Eltern machen, erleichtern sie den Jungen das Fliegen und begleiten sie so, direkt, indirekt, sag ich mal. Und sie sind aber nicht nur Eltern, sag ich mal, die jetzt ihre Jungen hegen und pflegen. Denn wenn die Jungen, sag ich mal, in das Alter kommen, dass sie fliegen müssen, aus dem Nest raus müssen, und die wollen nicht, die Jungen, dann fangen die Adlereltern an, zum Beispiel, zuerst hören sie auf zu füttern, dass die Jungen einfach Hunger kriegen und raus wollen. Wenn das nicht funktioniert, fangen sie an, das Nest auseinanderzubauen. Sie nehmen also das Kuschelige raus, sag ich mal, die Federn, die da vielleicht drin sind oder was auch immer, bis die irgendwann auf den Dornen sitzen, die Jungen. Und dann sind sie halt irgendwie gezwungen zu fliehen. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich ein super schönes Bild. Gott vergleicht sich mit einem Adler und hier sind ganz viele aktive Verben drin, die ich jetzt gerade nicht finde. Moment, ich will es mir doch. Hier steht zum Beispiel in dem Bibelvers, er trägt sie, er leitet sie, er fand sie, er empfing sie, er hatte Acht auf sie, er behütete sie, er führte sie. Also alles aktive Verben, wie der Adler oder wie Gott mit seinem Volk oder mit uns umgeht. Und ich finde das einfach ein super, super schönes Bild von beiden Seiten, dass Gott bei uns ist, dass er für uns sorgt, dass er bei uns auch nicht verwöhnt. Ich möchte mal diese Aussagen in der Bibel, die ich auch nicht so ganz verstehe, mit Züchtigung und so, ich möchte sie mal ganz gerne mehr von diesem Blickrichtung sehen. Dass Gott möchte, dass wir selbstständige, denkende, aktive Christen irgendwie sind. Und dass er uns halt nicht verwöhnt und irgendwann die Zeit auch manchmal dran ist, aus diesem Nest zu kommen. Aber dass er halt immer bei uns ist, dass er uns trägt und wir keine Sorgen haben müssen, dass wir irgendwie abfallen oder stürzen. Weil wir halt wissen, der gute himmlische Papa, schwebt immer über uns und ist halt auch stets bereit, uns aufzufangen und zu tragen, wenn wir ihn suchen und ihn in unser Leben immer wieder hineinlassen. Und ich finde, wenn das auch auf diesem Fundament steht, dass wir immer zu Gott kommen können, egal mit welchen Dingen in unserem Leben, egal mit welchen Fehltritten, da sind wir auf einem guten Weg. Und ich denke, Gott weiß das ja sowieso. Der kennt ja unser Leben durch und durch. Der kennt deine Schwächen und meine Schwächen. Der kennt deine Sünden und meine Sünden. Und es geht darum, die in irgendeiner Form zu Jesus zu bringen. Ich fasse nochmal zusammen. Was steht auf deinem Fundament? Was steht auf deinem Lebensfundament? Ich wünsche dir, dass das ein positives Gottesbild, dass Gott wirklich ein liebender Gott, ein liebender Vater, ein guter Freund ist. Nicht mit dem Wegblenden, dass er auch mal anders reagieren kann oder wenn ich wirklich bewusst Dinge verheimliche vor Gott oder in Sünde lebe. Wie gesagt, ich habe es selber erlebt. Nicht gut. Das Zweite, das Beispiel mit der Judith, dass wir halt immer Gott die Türen einrennen können, egal zu welcher Zeit und mit welchen Dingen. Aber dass Gott da anders ist. Er steht voll vor unserer Türe, unserer Lebenstüre, unserer Herzenstür. Er hat da den ersten Schritt gemacht, aber er ist halt nie derjenige, der einbricht, weil das bringt ja nichts. Wir müssen ja selber Erkenntnis kriegen, dass wir Hilfe brauchen. Das Dritte, die vielen Menschen, das Dritte, der Film, denkt mal daran, inwieweit wir vielleicht den Film von Gott manchmal auch verschlechtern. Da wäre vielleicht ab und zu auch mal Korrektur dran oder nochmal nachdenken bei einem selber irgendwie. Das Dritte sind die Menschen. Ich habe jetzt schon so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ich habe es ja auch gesagt auf dem Gamer, ich bin so vorsichtig geworden, Dinge direkt ja, einzuordnen, das ist so oder das ist so. Ich bin nicht nachlässiger geworden, ich bin einfach nachdenklicher geworden in vielen Dingen. Und das Letzte, was wir mitnehmen könnten, das wäre das Bild des Adlers. Dass die Adler ihre Jungen wirklich für sie da sind, sie nicht verwöhnen, aber dieses Zusammenspiel zwischen geben, tragen, nehmen, so ist Gott. So sieht Gott sich ja. Ist ein ganz klares Bibelwort, was da steht. Kann man ja auch gar nicht groß anders auslegen. So, das war's.